Sie hören den Kurier.
Noch immer tobt in der Ukraine der Krieg und der Kampf wird immer härter und härter. Heute erst wurde bekannt, dass die russische Armee das Atomkraftwerk Saporischschja im Osten der Ukraine erobert hat. Ein nicht ungefährliches Unterfangen. Experten befürchten, dass im schlimmsten Fall eine fehlgeleitete Granate oder Rakete reichen könnte, um einen atomaren Unfall auszulösen, der ungeahnte Konsequenzen haben könnte. Bei den Kämpfen ist ein fünfstöckiges Trainingsgebäude in Flammen aufgegangen. Die Reaktoren wurden laut ersten Meldungen nicht beschädigt. Russlands Präsident Wladimir Putin hat unterdessen die Nachbarländer vor einer Eskalation der Lage gewarnt. Ich würde Ihnen raten, die Situation nicht anzuheizen, keine Beschränkungen einzuführen. Wir erfüllen alle unsere Verpflichtungen und werden sie weiterhin erfüllen, hat Putin heute der Agentur Interfax zufolge in Moskau gesagt. In Russland selbst wurden zuletzt mehrere kremlkritische Zeitungen und Sender eingestellt. Die russische Armee setzt unterdessen ihren Vormarsch auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fort. Die Hauptanstrengungen konzentrieren sich auf die Einkreisung Kiews, heißt es im Morgenbericht der ukrainischen Armee. Allerdings mussten sich die russischen Kräfte zuletzt vom wichtigen Flugplatz Hostomel im Nordwesten von Kiew zurückziehen. Aber auch weitere ukrainische Städte sind unter schwerem Beschuss. Immerhin konnten sich Verhandlungsteams jetzt darauf einigen, dass humanitäre Korridore eingerichtet werden, damit Zivilisten aus dem Kriegsgebiet flüchten können. Insgesamt sind bereits 1,25 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Davon etwa 670.000 nach Polen, 200.000 nach Moldau und etwa 130.000 nach Ungarn. Einer, der auch diese Flüchtlingsströme aus nächster Nähe gesehen hat, ist mein Kollege Armin Arbeiter. Gemeinsam mit unserem Fotografen Jürg Christandl ist er vor 10 Tagen in die Ukraine aufgebrochen, um über die Lage aus gesicherter Entfernung zu berichten. Doch dann haben sich rasch die Ereignisse überschlagen und meine Kollegen saßen im Raketenhagel von Kharkiv im Osten der Ukraine. Dort wurden in den letzten Tagen Dutzende Gebäude beschossen und es gab zahlreiche tote Zivilisten. Erst nach einer riskanten Rückreise sind unsere Reporter wieder sicher in Österreich. Ich habe Armin Arbeiter gebeten, noch einmal mit mir über die dramatische Reise in den Krieg und wieder zurück zu reden. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Unsere Kollegen Armin Arbeiter und Jürg Christandl haben vor wenigen Stunden wieder österreichischen Boden betreten. Ihre Reise zurück hat sie quer durch die Ukraine nach Rumänien und Ungarn wieder bis nach Wien geführt. Und Armin Arbeiter begrüße ich jetzt zum Interview. Hallo Armin, danke, dass du dir gleich Zeit nimmst, mit uns zu reden.
Servus Elias, sehr gerne.
Armin, beginnen wir vielleicht ganz zu Beginn. Wann war für dich klar, dass du in die Ukraine fahren wirst?
Das war am Dienstag, den 22. um 11 Uhr vormittags. Mhm. Wir sind dann um 18 Uhr losgefahren.
Das heißt, wenig Zeit für Vorbereitungen, aber wie haben diese Vorbereitungen denn ausgesehen? Hast du da noch Zeit gehabt, irgendwelche Wasser und irgendwelche Rationen einzupacken oder wie schaut sowas aus? Wie bereitet man sich auf einen Kriegseinsatz vor?
Naja, ich habe in meiner Tasche sowieso immer Zigaretten, Pass, Bargeld und somit habe ich noch mehr Zigaretten gekauft, einen Speck und habe mir warme Wäsche eingepackt. Viel mehr Vorbereitung war eigentlich nicht mehr notwendig.
Mhm. Du hast gesagt, um 18 Uhr ist losgegangen, das heißt, ihr seid noch in der Nacht aufgebrochen. Was war euer erstes Ziel?
Wir sind mit dem Auto aufgebrochen. Unser erstes Ziel war Kiew, um dort am Mittwoch irgendwann anzukommen, die Lage zu checken und dann aus der damaligen Sicht nach Luhansk oder Donetsk zu fahren, weil wir uns ja sicher waren, dass Putin, wenn er was macht, diese zwei abtrünnigen Separatistengebiete angreift. Das war zu dem Zeitpunkt der Stand.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt habt ihr auch keine Informationen darüber gehabt, dass Putin vielleicht von allen Seiten die Ukraine angreifen könnte, eben auch vom Norden her und Richtung Kiew vordringen könnte. Habt ihr bei der Hinfahrt schon Truppen auch gesehen und Truppenbewegungen der ukrainischen Armee?
Nein, bei der Hinfahrt war noch alles ruhig. Also was wir gesehen haben in Kiew, da sind wir nach guten 19 Stunden Fahrt angekommen. Da haben wir sehr viele Freiwillige gesehen. Alte Männer, junge Männer, Männer mittleren Alters, die sich gemeldet haben beim Verteidigungsministerium, um eben in den Kriegsdienst zu gehen, falls etwas passiert. Wir wollten dahin zum Verteidigungsministerium, weil wir uns bei der Armee akkreditieren wollten. Das dauert in der Regel 2 Wochen. Wir haben uns gedacht, jetzt probieren wir es. Es war ja sehr spontan, dass wir losgefahren sind. Das hat natürlich nicht funktioniert. Sie hatten andere Sorgen.
Klarerweise. Ihr seid dann weiter Richtung Osten gefahren und dann schlussendlich nach Kharkiv. Warum genau diese Entscheidung, zu der Stadt zu fahren?
Wir haben am Mittwochabend nach ein paar Stunden Schlaf noch ein paar Informanten getroffen, deren Namen ich jetzt nicht nennen kann, logischerweise. Und die haben gesagt, gut, fahrt doch nach Kramatorsk, also in den Norden vom Oblast Luhansk. Mhm. Aber das schafft sie an einem Tag nicht. Fahrt doch zuerst nach Kharkiv. Dort, das ist eine große Stadt. Und einer hat ihm gesagt, sollte er angreifen, ist Kharkiv ein Hauptziel. Aber das galt für uns alle noch als ausgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Man muss sich vorstellen, das war Mittwochabend. Donnerstag früh haben die russischen Truppen angegriffen. Mhm. Und wir haben gesagt, gut, Kharkiv ist einmal nicht schlecht, um sich zu organisieren, vielleicht die ein oder andere Geschichte mitzunehmen. Wie bereiten sich die Menschen darauf vor? Ja. Das war unser Plan.
Das heißt, euer Plan war schon immer, hinter den Frontlinien zu bleiben und sozusagen im Hinterland in sicherer Entfernung zu berichten und zu schauen, was sich da tut und vielleicht Berichte von der Front zu bekommen und die weiter zu verwenden. Kann man das so ungefähr so sagen?
Nein, nicht unbedingt. Also da war der Plan schon, dass wir nach Kramatorsk gehen, dort mit der Armee reden, vielleicht irgendwie die Möglichkeit haben, vorzukommen zur Front, beziehungsweise einfach zu schauen, wie sich's entwickelt. Der Jürg ist ein unglaublich eloquenter Mensch. Ich muss sagen, ich kann das auch relativ gut, dass wir dann irgendwie auch trotz Verweigerungen an Akkreditierung, beziehungsweise Nichtbearbeitung, dann mitkommen mit den Truppen. Also das war schon unser erklärtes Ziel, an die Front zu gelangen und dort zu berichten.
Okay, dazu ist es ja dann auch gar nicht mehr gekommen, weil natürlich dann sozusagen die Kampfhandlungen eher zu euch gekommen sind. Am ersten Tag in Kharkiv seid ihr dann gleich zu einem Wohnkomplex gefahren. Da habt ihr auch darüber geschrieben und berichtet, auch im Kurier, der von einer Rakete getroffen worden ist. War da schon absehbar, dass die Kämpfe auch wirklich die Zivilbevölkerung betreffen werden?
Ich glaube, das war ab dem Zeitpunkt absehbar, als von allen Seiten die Russen angegriffen haben. Ich kenne keinen Krieg, der so schnell vorbei ist, dass es keine Opfer unter der Zivilbevölkerung gibt. So viele Militärs reden von chirurgischen Luftschlägen oder Angriffen. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich, nur militärische Einrichtungen zu treffen, wenn die sich in Städten befinden, in zivilen Gebieten. Und da gibt es immer wieder Querschläger, unter Anführungszeichen, beziehungsweise Raketen, die eben nicht genau das Ziel treffen. Die ersten Angriffe sind mit Mehrfachraketenwerfern erfolgt und die sind einfach nicht präzise. So ein BM-30 hat eine Fläche von 800 mal 800 Metern, wenn es tatsächlich zum Angriff kommt. Und somit war es klar, dass es passieren wird. Und es ist ja relativ schnell passiert, dass wirklich auch gezielt zivile Einrichtungen angegriffen wurden.
Mhm. Aber wie hat das sich da in dem Wohnkomplex abgespielt? Ihr habt ja da mit Leuten auch reden können. Was haben die euch da erzählt?
Naja, es war um 5 in der Früh, als da plötzlich diese Explosion, also diese Rakete eingeschlagen ist. Sie waren vollkommen am Ende. Also einer war traumatisiert, vollkommen, hat plötzlich den Selenskyj, den Präsidenten der Ukraine, verantwortlich gemacht dafür. Hat aber gleichzeitig gemeint, er hasst Putin. Er hat uns zuerst angegriffen, weil er gedacht hat, wir sind Journalisten aus der Ukraine. Hat sich dann kurz einmal etwas gefangen. Man muss sich vorstellen, dem Mann ist das Blut beim Gesicht runtergelaufen. Und er ist dann eben, hat er sich zusammengerissen, hat sich in aller Form entschuldigt und gut war's. Wir haben das ja verstanden. Alle Menschen da haben gerade ihr Zuhause verloren. Es hat die Türrahmen rausgerissen, es hat die Fenster rausgerissen. Es war einfach eine massive Zerstörung. Eine Wohnung war vollkommen ausgebrannt. Und ja, natürlich reagieren da Menschen anders jeweils.
Das heißt, dort war schon wirklich die Verzweiflung spürbar. Wo seid ihr dann in Kharkiv untergekommen?
In Kharkiv sind wir in einem Hotel untergekommen, das habe ich zuerst ausgesucht. Da haben wir ja schon gewusst, es kommen die Russen. Und somit war klar, wir werden in dem Hotel länger bleiben. Und wenn Kampfhandlungen sind, dann ist es nicht gescheit, im Stadtzentrum zu sein. Ich habe auch geschaut, gibt es militärische Einrichtungen in der Nähe? Gibt es große Versorgungsposten, Lagerhäuser? Nach all diesen Kriterien habe ich es ausgesucht. Das war ein Hotel in einer sogenannten Vorderhangstellung oder Hinterhangstellung, je nachdem. Mhm. Das war ein Hügel. Und auf dem Hügel war das Stadtzentrum und drunter war dieses Hotel in den Hügel hineingebaut. Das hat uns eigentlich sehr sicher ausgeschaut.
Mhm. Ihr habt dann auch dort erste Erkundungen unternommen. Dort war ja in Kharkiv, glaube ich, die Lage im Stadtzentrum noch ruhig. Habt ihr mit den Menschen dort auch sprechen können? Wie war da die Stimmung? Hat man da schon die Anspannung gemerkt, weil man gewusst hat, okay, also die werden ganz sicher auch bis ins Stadtzentrum kommen wollen, die russischen Armeen?
Auf der Fahrt nach Kharkiv, das sind auch gute fast 600 Kilometer, sind uns schon extrem viele Autos entgegengekommen. Also das waren wirklich voll beladene Autos, die Stadt verlassen haben. Man muss aber sagen, es ist eine 1,5 Millionen Einwohnerstadt, zweitgrößte Stadt der Ukraine. Und somit sind noch sehr, sehr viele Menschen in der Stadt geblieben, die sich gedacht haben, na ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Sind, als wir da hineingekommen sind, Menschen über die Plätze flaniert, sind auf Parkbänken gesessen und haben Zigaretten geraucht. Aber man muss sagen, es waren die Läden. Also es waren Supermärkte offen, es waren Apotheken offen, aber ein Lokal, ein klassisches, die haben alle zugehabt. Also es war schon spürbar, dass was passiert. Aber die Menschen, mit denen wir da geredet haben, die waren eigentlich eher gleichgültig. Die haben gedacht, naja, die russische Armee wird einmarschieren und wir werden schon sehen, wie es weitergeht. Aber die haben sich jetzt noch nicht auf einen solchen Krieg, auf ein solches Bombardement eingestellt, aus meiner Sicht, aus dem, was ich gesehen habe. Ich kann ja niemals die ganze Wahrheit sagen, weil ich sie einfach, ja, weil ich nur aus einer Perspektive natürlich berichte und mit Menschen rede. Aber die Gelassenheit war viel größer als einen Tag danach und zwei Tage etc. Es ist dann sehr, sehr schnell gegangen eigentlich.
Genau, also es ist ja dann sehr schnell gegangen mit den ersten Bombardements und eben vor allem Artillerieangriffen. Wie haben sich denn da die Menschen geschützt und wie ist dann die Stimmung gewesen in der Stadt?
Ja, am Donnerstagabend schon hat der Kharkiver Bürgermeister die U-Bahnen stillgelegt und gesagt, Bevölkerung, bitte nutzt das Angebot, nehmt die U-Bahnen als Schutzbunker. Und das haben relativ viele schon am ersten Tag, als die ersten Einschläge kamen, genutzt. Das wurden dann natürlich immer mehr und mehr von Zeit zu Zeit. Wir waren zum Beispiel am Samstag, also das war der zweite Tag, wo es wirklich, eigentlich der dritte Tag, als es die großen Angriffe gab. Da haben wir mit einer jungen Frau geredet, die ist in den Bunker geflüchtet, beziehungsweise eben in diese U-Bahn-Station, nachdem eine Rakete neben ihrer Wohnung eingeschlagen ist und nicht explodiert ist. Ist mit dem Schrecken davongekommen, war schwer traumatisiert und hat diese U-Bahn-Station länger nicht mehr verlassen. Mittlerweile, kann ich sagen, ist sie in Moldawien, sie ist erfolgreich geflüchtet und am Weg nach Österreich.
Ah, das ist mal auch eine sehr gute Nachricht. Also du hast ja schon ja gesagt, es gab diese Angriffe und die Leute sind in die U-Bahn-Station geflüchtet. Ihr habt auch die U-Bahn-Station besucht und uns auch ein Video davon geschickt. Wie war denn die Stimmung dort in der U-Bahn-Station? Weil wahrscheinlich einerseits sehr viel Solidarität untereinander, aber andererseits auch diese kollektive Angst. War das spürbar?
Das war absolut spürbar. Wenn man so durchgegangen ist, ohne viel zu schauen, ohne genau zu schauen, hat man sich gedacht, okay, die sind jetzt da unten, die sind hier in Sicherheit. Wenn man dann mit den Menschen geredet hat, hat man, wie gesagt, jeder Mensch reagiert anders. Also wir haben eine Deutschlehrerin kennengelernt, die perfektes Deutsch gesprochen hat und die war vollkommen ruhig. Die war, ich schätze mal, 60 Jahre und wir haben uns wunderbar mit ihr unterhalten. Daneben hat aber eine junge Frau gezittert und geweint. Wenn man mit jungen Menschen gesprochen hat, dann waren sie desillusioniert, vollkommen. Für sie hat sich innerhalb von zwei Tagen, natürlich für die gesamte Stadtbevölkerung, das Leben auf den Kopf gestellt. Oben hat es gedonnert und unten waren es einfach Menschen auf engstem Raum, Mütter mit ihren Kindern, Väter mit ihren Kindern, die geschaut haben, dass man da irgendwie diesen Quadratmeter Platz, den man circa hat, wohnlich macht, nennen wir es mal so. So gut es gegangen ist. Also es hat Wasser gegeben für die Bevölkerung, aber schon allein das Versorgen, die Nahrung. Man muss sich vorstellen, man flüchtet vor den Bomben, ist da unten in diesem U-Bahn-Keller, in dieser U-Bahn-Station und wenn man Hunger hat, dann muss man hinauf und mindestens eine Stunde auf der freien Fläche um Brot anstehen. Das ist einfach eine absurde Situation, mit der die Menschen erst einmal zurechtkommen müssen.
Ja, also das ist ja auch so gewesen, dass die Menschen, die dann um Brot anstehen, ja auch fürchten mussten, dass dann genau zu dem Zeitpunkt eine Rakete einschlägt. Es gab aus anderen Städten immer wieder auch Videos zu sehen, wo vor allem junge Männer sich dann bewaffnet haben und sozusagen gesagt haben, sie ziehen jetzt gegen die Russen in den Krieg und melden sich freiwillig zur ukrainischen Armee. Hast du solche Szenen auch in Kharkiv gesehen?
Ja, wir waren bei einem Rekrutierungsbüro und da hat es viele junge Männer gegeben. Gleichzeitig auch einer der jungen Männer in unserem Hotel, der hat nur mehr darauf gewartet, dass wieder neue Waffen ausgegeben werden. Es war eigentlich ein friedfertiger Mensch, der aber plötzlich gesehen hat, wie seine Stadt unter Feuer ist, wie Bekannte von ihm sterben im Artilleriehagel. Und plötzlich hat es einfach bei ihm Klick gemacht. Er hat sich nur mehr Videos angeschaut von, und da gibt es natürlich genügend, von ukrainischen Soldaten, die Russen besiegen, da und dort, von ausgebrannten russischen Panzern und war plötzlich fest entschlossen zu kämpfen. Das war ein Prozess. Innerhalb von zwei Tagen ist er vonstatten gegangen, dass aus einem friedfertigen jungen Mann ein entschlossener Kämpfer wird.
Hat das auch damit zu tun, dass die Ukrainer wirklich sehen, wenn sie jetzt nicht kämpfen, dass sozusagen ihre Heimat für immer verloren sein könnte? Hast du diesen Fatalismus auch wirklich gespürt?
Auf jeden Fall. In erster Linie natürlich, dass die Stadt dann für immer verloren sein könnte. Man hört, Putin geht davon aus oder ging davon aus, dass eine Stadt wie Kharkiv, 85% davon sprechen Russisch. Also es sind jetzt keine ethnischen Russen, 85%, aber doch ein sehr großer Teil. Aber Russisch ist einfach die vorherrschende Sprache. Es ist auf fast gleicher Linie wie Moskau, interessanterweise. Also Moskau ist fast nördlich von Kharkiv. Und da hat er sich einfach vollkommen getäuscht. In dem Moment, wo diese Angriffe begonnen haben, hat sich einfach ein Widerstand, ein Trotz, vielleicht war es zuerst ein Trotz, aus dem ist ein Widerstandswillen, aus dem ist ein Hass geworden, gebildet und einfach eine Entschlossenheit, dass man sagt, wir wollen diese Stadt verteidigen gegen den Russen. Der kommt hier nicht hinein. Und dann in weiterer Folge natürlich ist ein Selenskyj als bindendes Mitglied für alle Städte, für das ganze Land plötzlich. Der ist die Speerspitze für die, also so erzählen es mir die Ukrainer oder haben sie es erzählt, der ist der Mann, für den sie jetzt kämpfen. Mhm. Aber in erster Linie, also begonnen hat es damit einmal die Stadt zu verteidigen.
Genau, und es kam ja dann auch zu Kampfhandlungen. Wie hast du die miterlebt? Ihr seid halt nicht unmittelbar natürlich bei den Kämpfen dabei gewesen, aber auch dann danach habt ihr da Bilder gesehen. Wie war das?
Ja, es hört sich so banal an. Es war wie jeder Krieg. Also wir sind da 2 Kilometer von unserem Hotel entfernt zu einer Schule gefahren, da haben wir gehört, sie ist bombardiert worden. Und wir sehen plötzlich auf der Straße ausgebrannte russische Panzer. Die haben nur geraucht, ein bisschen gebrannt hat's noch. Und wir sehen an einer Wand 2 Männer mit Jagdgewehren. Also das waren klassische Milizler, Reservisten, die sich da gemeldet haben. Und wir gehen hin zu ihnen und sagen, ja, was ist denn da los? Sagen sie, ja, Achtung, wir haben gerade einen Russen. Und wir haben mitbekommen, da haben sich einfach 5 russische Soldaten in diesen Ruinen dieser Schule verschanzt und sind in dem Moment überwältigt worden. Also ein Soldat ist gefangen genommen worden, die anderen waren tot. Die anderen sind tot am Boden gelegen, im Staub gelegen. Und das ist natürlich ein einschneidender Moment. Da muss ich jetzt sagen, es war nicht das erste Kriegsgebiet, in dem ich war. Ich habe schon öfter Leichen gesehen bei Kriegen, bei Schlachten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass mich das kalt lässt. Das ist wahrscheinlich das Falsche. Es baut sich dann einfach ein Schutzpanzer auf in der Psyche und man sieht die Toten als Kriegstote und sagt, ja, die sind jetzt tot. Also so ist es einfach in mir vorgegangen, losgegangen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das schlecht ist, aber so habe ich das in dem Moment empfunden. Ich habe dann gleich gesagt, wir sollten jetzt bald wieder gehen. Jetzt ist dieses Gefecht vorbei. Jetzt folgt bald Artillerieeinschlag. Wir sind dann gegangen, so der Jürg hat Fotos gemacht, ich habe mit den Menschen geredet und habe mir gedacht, jetzt ist die Zeit vorbei. Wir fahren mit dem Auto zurück zum Hotel und in dem Moment hören wir von hinten einen mordsmäßigen Einschlag und es war einfach Artillerie oder ein Mörser, das weiß ich nicht genau auf die Schule hinauf.
Das heißt, das sind wirklich ganz extreme Situationen, in denen ihr wart. Ihr wartet dann auch bei dem Hotel in einem Bunker oder im Keller. Ständig hört man eben das Artilleriefeuer, Explosionen und Erschütterungen. Wie geht man psychisch damit um? Du hast das schon ein bisschen angesprochen. Man hat da so eine Art Schutzpanzer, den man sich da aufbaut, aber trotzdem auch die ganze Nacht durch hört man Artilleriefeuer. Wie hält man sowas aus?
Ich habe mir da eine Faustregel gemacht. Der Jürg und ich, wir haben untertags natürlich immer probiert, zu Einschlagsorten zu kommen, um dort mit den Menschen zu reden, um das zu dokumentieren. Einschläge in zivile Wohnhäuser, das ist ein absoluter Bruch des Völkerrechts. Und wir haben es wirklich probiert, wir haben aber relativ wenig Einschläge gefunden, weil es eben so eine große Stadt ist. Das ist eine riesige Stadt mit vielen Wohnblöcken, mit vielen Vierteln, sehr unübersichtlich. Und meistens ist es einfach kein klarer Himmel, es ist Dunst, es ist Wolken verhangen, hin und wieder schneit, man sieht Rauch sehr, sehr schlecht. Und wir sind durch die Wohnblöcke gefahren, wir haben mit Google-Übersetzer mit den Menschen gesprochen, quasi auf Ukrainisch, wo ist der Raketeneinschlag? Manchmal ist es uns gelungen, die meiste Zeit nicht. Wenn ich also in einer Stadt bin, mit so vielen Häusern, dass man nicht einmal ein Haus sieht, das von einer Rakete erwischt worden ist, wie wahrscheinlich ist es dann, dass sie bei mir einschlägt? Mhm. Beziehungsweise, ich bin in einem sicheren Keller, das habe ich mir auch gesagt, ich hoffe, das stimmt, ich habe es zum Glück nie überprüfen müssen. Wenn hier ein Einschlag kommt, dann bin ich im Keller. Und diese 2 Komponenten haben dann ergeben, dass ich relativ gut schlafen habe können. Man ist vom Tag müde, man ist viel unterwegs, man redet mit vielen Menschen, man denkt viel nach, man fürchtet sich natürlich auch, das ist überhaupt keine Frage. Und man ist dann so erschöpft, dass man einschlaft und sich einfach davor noch sagt, gut, wenn es mich erwischt, dann ist es immer noch blöd hergegangen.
Mhm. Du hast es ja auch gerade angesprochen, du hast gut Schlaf gefunden, aber wie hat sich denn die psychische Situation der Menschen vielleicht auch verändert in dem Laufe der Zeit, wo ihr da wart? Konnten da auch alle wirklich schlafen? Von außen betrachtet würde ich mal sagen, es ist für mich wäre an Schlaf nicht zu denken, aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht in dieser Extremsituation gewesen. Aber wie sind die Menschen damit umgegangen und wie hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert? Wie war da die Dynamik?
Ja, sehr unterschiedlich. Es hat eine 16-Jährige gegeben, die hat sich nichts anmerken lassen von der ganzen Sache. Man weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Sie hat selber gemeint, sie müsste eigentlich ordentliche Angst haben. Sie hatte aber keine gerade. Sie hat ihren Kaffee gebracht, Tee gemacht, hat mit den Menschen geredet, sich wirklich gut unterhalten. Ihre Mutter andererseits war vollkommen am Ende. Also da hat man wirklich den Verfall gesehen in den aufeinanderfolgenden Tagen. Sie hat Medikamente genommen zur Beruhigung, aber irgendwann einmal hat sie wirklich nur mehr gezittert, hat ein eingefallenes Gesicht gehabt, hat oft geweint, wenn sie auf ihr Smartphone geschaut hat, was es für neue Nachrichten gibt. Und das waren einfach keine guten zu dieser Zeit. Es hat einen jungen Vater gegeben, der sich um seinen kleinen Sohn gekümmert hat, um den Pavel. Der war 2 Jahre alt und hat damit eine sehr gute Ablenkung bekommen. Andere haben sich nur mehr Videos angeschaut von Erfolgen ukrainischer Soldaten, um eben zu sagen, nein, wir schaffen das, wir bekommen das hin. Die haben plötzlich eine Hoffnung gefasst und gesagt, na, wir schlagen sie zurück, die Russen. Und ja, das waren wirklich die Hauptkomponenten, wie die Menschen damit umgegangen sind.
Was war denn so der berührendste Moment, den du da in dieser Reise erlebt hast, beziehungsweise dort in Kharkiv erlebt hast?
Der berührendste Moment war, als ich zum ersten Mal den Pavel gesehen habe. Als ich einen 2-jährigen Bub oder 1- bis 2-jährigen Bub sieg, der seine ersten tapsigen Schritte macht und ich bin da im Keller unten, draußen regnet es Bomben und Granaten und er kommt und gibt mir eine Billardkugel und ich gebe ihm dafür meinen Schlüssel und er klimpert und ich halte die Billardkugel und ich meine, meine Güte, Bub, bitte überlebt das. Hoffentlich hast du nicht so viele Traumata danach.
Ich wollte auch noch fragen, wie war denn die Versorgung jetzt in der Stadt selber, weil das muss ja dann immer weniger und weniger geworden sein. Vielleicht seid ihr zu essen, zu trinken relativ leicht gekommen, sind die Menschen relativ leicht dazu gekommen?
Je nachdem, das war auch wieder von Stadtviertel zu Stadtviertel unterschiedlich. Man hat hier Schlangen, wo Menschen stehen und eben 1 bis 2 Stunden auf Brot warten. Fährt man dann weiter, kommt man plötzlich, also bei uns war es so, waren wir plötzlich bei einem Supermarkt, bei einem riesigen Supermarkt. Man kann sich vorstellen wie ein doppelt so großer Interspar. Übertreibe ich wirklich nicht, das war gigantisch. Und da haben die Menschen reihenweise gestürmt. So, als wir hinkamen, war das Brot fast aus. Aber ganz, ganz viele andere Lebensmittel da. Und da haben wir uns eingedeckt mit Müsliriegeln, mit allem drum und dran, sodass wir jeweils für 3 Tage versorgt sind. Also von Wasser über Hygieneartikel bis hin zur Versorgung. Und das hat da sehr gut funktioniert. Das war, glaube ich, ein Glücksfall, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt da vorbeigekommen sind. Die Versorgung ist immer schlechter geworden. Im Hotel tatsächlich hat es sehr gut funktioniert. Also man hat gemerkt, das Essen, das Fleisch zum Beispiel ist flachsiger geworden und magerer und natürlich kleinere Portionen. Aber die haben sie eben sehr, sehr lang, also zu der Zeit, wir waren 6 Tage in Kharkiv, geschaut, dass sie den Schein wahren. Also auch, glaube ich, auch um selber einfach in einem gewissen Trott eine gewisse Konstante zu haben. Also das Essen ist immer perfekt angerichtet, serviert worden und es war jetzt kein Licht mehr da. Lichttarnung war notwendig, also man hat die Fenster zugemacht, aber dann hat es halt Abendessen im Kerzenschein gegeben. Und das war eine sehr surreale Situation, die war aber wirklich wichtig. Und ich habe mit den Menschen im Hotel gesprochen, die haben gesagt, na, sie haben einen Fahrer, also einen Lieferanten, der sich tatsächlich jeden Tag hinaustraut in die Stadt, zu einem Lagerhaus, wo es eben noch zu dem Zeitpunkt genug Vorräte gegeben hat und der damit immer mit neuen Vorräten kommt. Diese Versorgung hat schon noch stattgefunden, dürfte auch, ich weiß nicht, wie es jetzt genau ist, aber immer noch stattfinden. Nur halt immer schwerer und immer weniger. Und ich glaube, im Laufe der nächsten Woche wird das vorbei sein. Man muss sich vorstellen, innerhalb von 2 Tagen schon waren die Schlangen vor den Bäckereien ewig lang. Und das hat sich von Tag zu Tag verschlechtert. Was sich ganz massiv verschlechtert hat, war die Benzinversorgung. Weil die hat natürlich vor allem das Militär gebraucht. Und die Menschen, die los wollten, haben nicht nur ihr Auto aufgetankt, die haben auch Kanister voll getankt, dass sie irgendwie rauskommen. Die Ukraine ist ein riesiges Land. Wir haben insgesamt 40 Stunden gebraucht. Reine Autofahrzeit von Kharkiv bis zur ungarischen Grenze.
Das heißt, das ist relativ lang gewesen. Ich wollte noch eine Frage stellen zu Kharkiv. Wann war für euch klar, ihr müsst von dort wieder weg und wie habt ihr das dann bewerkstelligt?
Für mich war es am Montag klar. Am Montag hat sich dieser Ring der Russen immer stärker um Kharkiv gezogen. Die Bombardements sind viel massiver geworden. Plötzlich waren Clusterbomben im Einsatz. Clusterbomben, sprich Bomben, die aus kleineren Bomben bestehen, die dann explodieren und eine breite Streuwirkung haben. Es ist auf ein ziviles Wohngebäude gekommen. Da explodieren auch einige dieser kleinen Bomben gar nicht, am Anfang, sondern nur dann, wenn man aus Versehen draufsteigt, wenn Hilfskräfte zum Beispiel vor Ort sind. Es sind die ersten Fliegerbomben gekommen und man hat einfach gemerkt, okay, die Russen wollen diese Stadt jetzt sturmreif schießen. Wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben, rauszukommen, dann müssen wir jetzt raus. Und da war der Jürg dann relativ bald d'accord mit mir. Und einer der größten Beweise dafür war der Dienstag, wo wir dann wirklich rausgekommen sind. Wir sind dann mit Hilfe eines OECD-Konvois hinausgekommen und wir hatten zwei Wege hinauf zu diesem Zentrum, OECD-Zentrum. Wir haben gesagt, naja, gut, nehmen wir den kürzeren, weil schauen wir mal, dass wir raufkommen, dass wir da mit den Leuten reden. Mhm. Dann schauen wir vielleicht, dass wir noch Fotos machen oder uns von Leuten verabschieden. Hätten wir den anderen Weg genommen, wären wir genau bei den Leuten gewesen, von denen wir uns verabschieden wollten. Nämlich so ein Aktivistenzelt am Hauptplatz von Kharkiv. Die haben dort Lebensmittel gesammelt für die Bevölkerung, beziehungsweise Medikamente gesammelt. Manche haben auch Molotow-Cocktails hergestellt. Und in dem Moment, wo wir oben waren, 600 Meter entfernt, schlägt eine Iskander-Rakete, ein Marschflugkörper, genau dort ein. 10 Menschen sind da gestorben. Und wir wären mit hoher Wahrscheinlichkeit genau dort gestanden.
Das heißt, oft entscheidet auch Zufall und Glück darüber, ob man wohlbehalten zurückkommt. Wie waren dann eure nächsten Schritte aus der Stadt hinaus? War das da noch angespannt?
Es war für mich noch angespannt, auch für Jürg, vor allem gerade nach dieser Detonation. Wir sind dem Konvoi hinterhergefahren, hat es noch ein langes Briefing gegeben. Und das hat aber dann relativ gut funktioniert. Also wir sind durch alle Checkpoints gut durchgekommen und sind dann langsam, also langsamen Tempos, aber doch stetig hinaus in Richtung Dnepr, also dem Fluss, der die Ukraine quasi durchstößt.
Die Checkpoints waren aber immer ukrainische Checkpoints, oder?
Ukrainische Checkpoints, mhm. Noch waren es keine russischen. Einen Tag danach wurden alle Orte auf der Route, die wir gefahren sind, bis zum Ende Kharkivs, also um rauszukommen, von den Russen eingenommen. Also wir haben, glaube ich, da wirklich richtig gehandelt.
Ja, also echt in letzter Sekunde raus. Wie war dann die restliche Rückfahrt, weil du ja gesagt hast, 40 Stunden. Das heißt, da muss ja auch sehr viel Stau gewesen sein, sehr viele Leute, die sich jetzt aus der Ukraine Richtung Westen bewegen. Und zwar nicht Richtung Osten, wie das vielleicht der Putin immer gern propagiert, sondern eben Richtung Westen, ne?
Ja, absolut. Also es hat sehr viele Staus gegeben. Wir haben das Pech gehabt, dass wir unseren zweiten Reifenplatzer gehabt haben, mitten am Weg. Das war auch wieder ein Wahnsinn. Also es war jetzt kein Platz, es war ein Patschen, muss ich sagen. Der hat stetig an Luft verloren. Plötzlich haben wir zwei Männer am Straßenrand angeredet. Die haben sofort gesagt, ja, da helfen wir. Der eine macht seinen Kofferraum auf, holt seinen Hammer raus und schlagt so lang gegen die Felge, bis keine Luft mehr austritt. Das war ein Wahnsinn. Und wir sind dann weiter und tatsächlich eine Stunde später waren wir noch bei einer der letzten funktionierenden Radwerkstätten in der Gegend. Und die haben das sofort aufgewuchtet und die Felge vollkommen schön repariert. Der Reifen war so gut wie neu. Und die haben nicht einmal Geld verlangt. Das war ein Wahnsinn. Also wir hätten ihnen wirklich viel Geld gegeben. Aber sie haben gesagt, nein, lasst es, fahrt's einfach. Die Fahrt hat deswegen so lange gedauert, weil fast alle 500 Meter, und damit übertreibe ich nicht, ein Checkpoint war. Mhm. Es sind überall kleine Weiler. Und aus diesen kleinen Weilern haben wirklich alle Männer, die irgendwie eine Waffe haben halten können, ob das jetzt eine alte Schrotflinte war oder ein Jagdgewehr, haben sich zusammengetan, haben einen Checkpoint auf der Straße errichtet, um eben zu kontrollieren, kommt da wer, ist da ein russischer Spion oder wie auch immer, und dann eben einen Widerstand zu leisten, wenn die Russen von der Krim aus westlich des Dnepr vorstoßen. Die ukrainischen Straßen sind meistens extrem schlecht, in einem extrem schlechten Zustand, mit Schlaglöchern noch und nöcher, so wie es wir auch auf der Hinfahrt nach Kiew erlebt haben mit dem Reifenplatzer. Und diese Kombination plus Stau macht es natürlich, dass man ewig lange Wartezeiten hat. Also de facto sind wir am Dienstag in der Früh losgefahren und die meiste Zeit seitdem im Auto gesessen, bis jetzt.
Das war also wirklich eine lange Rückreise. Gott sei Dank seid ihr wohlbehalten zurückgekommen. Jetzt würde ich dich noch gern zum Abschluss fragen, wie schätzt du die Lage dort ein? Werden die Ukrainer wirklich kämpfen bis zum Schluss? Wie lange wird der Krieg dort noch andauern?
Nach den letzten Wochen traue ich mich, keine Prognosen mehr zu treffen. Ich glaube, da haben wir uns alle so fest getäuscht. Aber was ich glaube, und wie gesagt, glaube, nichts, dass ich jetzt voraussage, aber wenn jetzt dieses humanitäre Abkommen tatsächlich stattfindet, wenn es einen humanitären Korridor gibt, werden die Menschen, die noch fliehen wollen, und ich glaube, das sind mittlerweile einige aus den großen Städten, fliehen, aber eine beträchtliche Zahl an Menschen in der Stadt bleiben, weil sie Widerstand leisten wollen. Ich glaube, dass das Level jetzt schon so hoch ist an der Eskalation und auch in der Psyche der Menschen, die sich jetzt, die haben jetzt schon getötet. Die haben jetzt schon Russen getötet. Die sind jetzt einfach in einer Haltung oder in einer Situation, aus der sie nicht mehr rauskommen. Was soll ein Nicht-Militär, also ein Milizler, blöd gesagt, der jetzt schon gekämpft hat, was soll der von einem russischen Kriegsgericht erwarten? Mhm. Was soll ein Kharkiver Bürger, der einen Russen erschossen hat, von Russland erwarten, wenn Russland über Kharkiv herrscht? Ich glaube, da ist einfach schon eine Grenze überschritten. Das heißt, ich glaube, muss ich nochmal sagen, dass es in den nächsten Tagen massive Artillerieangriffe auf Kiew und Kharkiv geben wird. Ich glaube, dass Russland sehr, sehr bald Kiew einnimmt und alles östlich des Dnieper. Was dann daraus gemacht wird, da habe ich wirklich keine Ahnung.
Das werden die nächsten Tage und Wochen wahrscheinlich auch noch zeigen. Armin, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne, lieber Elias.
Ja, das war's für heute von mir. Um Ton und Schnitt hat sich heute Aaron Ohlsacher gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.